Wir sozusagen uns gemeinsam aufs Brotbrechen vorbereiten, uns darauf einstimmen. Wie ihr alle wisst, haben wir ja eine Serie vor uns und auf der letzten Seite in unserem Liederbuch beim apostolischen Glaubensbekenntnis steht: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Und das ist heute unser Thema, besser gesagt das Thema der nächsten drei Predigten auf unserem Plan. Die erste ist heute seine Person, die zweite sein Leben, sein Werk auf der Erde und die dritte Predigt sein Dienst oder sein Amt als König, Priester und Prophet. In Offenbarung Kapitel 5, Vers 13. Offenbarung 5, Vers 13. Also meine Predigten dauern oft so lang, weil es ihr so lang braucht, um die Bibelstellen aufzuschlagen. Da lesen wir: Jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir werden uns noch sehr lange mit Jesus Christus beschäftigen in der Zukunft. Da haben wir unendlich Zeit, ihn anzubeten, ihn zu ehren. Und jetzt haben wir die nächsten Wochen 3x45 Minuten, um ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen und uns auch gemeinsam wieder sozusagen auf Jesus auszurichten, vielleicht auch manch neue Gedanken euch mitzuteilen. Es ist bestimmt mager im Vergleich zu dem, wer Jesus wirklich ist und was die Schrift hergibt, aber es ist doch ein Versuch. Heute der Sohn Gottes, seine Person. Die Frage, wer Jesus ist, hat natürlich in den Evangelien die Leute sehr stark umgetrieben, die religiösen Führer. Wir wissen, dass immer wieder sie ihn beobachtet haben und Leute geschickt haben, um ihn zu prüfen. Und an einer Stelle lesen wir, als Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Und sie sagten: Einige Johannes der Täufer, andere Elia, wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und das ist die Frage für uns. Also, du, was sagst du, wer Jesus ist? Also es gibt eine Familie, die ist ein großes Vorbild für mich. Weil bei denen ist es so, wenn die irgendwie eine Nuss-Nougat-Creme geschenkt bekommen oder irgendwie eine finden oder erben oder was auch immer, dann verschenken sie sie und geben sie irgendwie weiter oder versteigern sie bei eBay. Aber selber essen tun sie es nicht, außer wenn es das Original ist. Also die essen einfach nur Nutella, okay, diese Familie. Natürlich bleibt das ein Geheimnis, wer das ist. Aber das ist ein Vorbild. Weißt du, die geben sie nicht mit billigen Kopien ab, sondern die wollen das Original, das Beste einfach. Leider ist es in Glaubensfragen so, dass viele Menschen sich mit irgendwelchen Fälschungen oder Kopien oder Trugbildern zufrieden geben, ganz glücklich sind damit. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Mein Opa war ein bekannter Schnitzer. Da sind überall von Deutschland die Leute gekommen und haben da die Madonnas oder Jesus-Kruzifixe oder halt so Statuen gekauft. Und die Werkstatt war bei uns im Keller unten in unserem Wohnhaus. Und da war das für mich immer super. Mit meinem Bruder, weißt du, haben wir immer so geschnitzt und so und Opa irgendwas kaputt gemacht. Der Opa war dann immer stinksauer, wenn er da arbeiten wollte. Und dann waren wir die Werkzeuge stumpf oder das Sägeblatt von der Bandsäge abgerissen. Aber wir hatten auch so eine schöne große Madonna bei uns im Wohnzimmer und die hatte so ein kleines Jesu-Kind da in der Hand gehalten. Und so meine ganze Kindheit und Jugend, da haben wir uns eigentlich mit so 10 cm Holz Jesus haben wir uns zufrieden gegeben. Das war da sein Platz in der Ecke und das war's. Das war eigentlich okay. Ja. Und so ist bei vielen Menschen, dass sie die Vorstellungen total weit weg sind von dem, was die Schrift wirklich über Jesus sagt. Und deshalb sind wir auch hier, um die Schrift zu fragen oder zu lernen. Wir wollen Jesus erkennen, wie er wirklich ist, weil darin liegt unser Heil und das ist einfach für uns das Wichtigste. Und wir wollen auch mit dem entscheidenden Punkt über Jesus starten, über den schwierigsten und gewaltigsten, nämlich den, der manche Leute so gereizt hat, dass sie seine Steine sich gesucht haben, um den Herrn Jesus den Kopf zu zermalmen. Weil sie sich so aufgeregt haben über eine Wahrheit, die für uns die allerwichtigste ist und die lautet, dass Jesus der allmächtige, lebendige Gott ist. Dass er der ewige Sohn Gottes ist. Habt ihr schon über die Steinigung nachgedacht? Also bei der Steinigung, da zielt man nicht auf die Schienbeine, sondern da muss man schon richtig treffen, damit es dann das Todesurteil für denjenigen bedeutet. Und das hat die Leute gereizt. Im Johannesevangelium in Kapitel 8, da sehen wir so eine Konfrontation und Jesus sagt da eine ganz gewaltige Wahrheit. Johannes Kapitel 8. Jesus redet davon, dass er den Vater kennt und dass die Pharisäer oder die Juden den Vater nicht kennen. Ende Vers 55. Aber ich kenne ihn und ich bewahre sein Wort. Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Also wie lange war Abraham schon tot zu der Zeit? 2000 Jahre oder vielleicht 1800 oder so. Jesus sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Stell dir vor. Also es ist ja Wahnsinn. So was Unglaubliches hat noch nie ein Mensch gesagt und die haben einfach so einen Zorn gehabt und wollten den umbringen. Für so eine Behauptung. Was nichts anderes bedeutet, als dass er Gott selbst ist. Und wahrscheinlich ist es letztendlich so, also dass wir entweder so einen Stein haben und ihn zum Tode verurteilen oder dass wir heute unsere Hände erheben und ihn anbeten. Weil eins der beiden Dinge bleibt zum Schluss übrig. Ehe Abraham wurde, bin ich. Die Juden haben sehr genau verstanden, was Jesus mit seinen Aussagen über sich selbst meinte. In Johannes Kapitel 10, Vers 31. Es war überhaupt ein Hobby, glaube ich, von den Juden. Da hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten. Also die haben sich da irgendwie drauf eingeschossen. Vielleicht haben sie mir irgendwelche dabei gehabt, das weiß ich nicht, im Rucksack. Aber wenn es um Jesus ging, da waren die stinkesauer. Der Jesus hat sie herausgefordert, als er sagte im Vers 13, ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten. Jesus antwortete, viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt er mich? Die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen der Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Da haben wir es wieder. Also, ihnen war sehr klar, dass der Anspruch Jesu die Gottheit ist. Und ich weiß nicht, ob wir schon mal die Stelle betrachtet haben, aber für mich ist Johannes 12 eine Stelle, über die man meistens leicht drüber liest, ist für mich das Unglaublichste, was man über die Gottheit Jesu in der Schrift findet. So denke ich vielleicht, zumindest was jetzt so, was ich da gefunden habe. In Johannes 12 ist nämlich so, ich muss ganz kurz ausholen, dass wir das verstehen. Also im Vers 36, Johannes 12, Vers 36, sagt Jesus, glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Das redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Und obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn. Also das ist völlig klar, dass es hier um Jesus geht, okay? Das haben wir mal festgehalten. Vers 38, damit erfüllt wird der Spruch des Propheten Jesaja, der sagt, Herr, wer glaubt unserem Predigen und wem ist der Abend des Herrn offenbart? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesagt, und jetzt ist ein Zitat aus Jesaja 6, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und sich mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Und jetzt schlagen wir mal kurz auf Jesaja Kapitel 6, in welchem Zusammenhang, dass dieses Wort gesagt worden ist. Dieses Wort des Herrn, das Jesaja aufschreibt und von Gott empfängt und jetzt hier im Johannesevangelium einfach zitiert wird. Die Situation ist für uns wichtig in Jesaja Kapitel 6. Schreibt nämlich der Prophet, er beschreibt der Erlebnis. Jesaja Kapitel 6, in meiner Bibel 666 Seite. Kommen Sie gut merken. Aber nur in Luther, gell? Jesaja 6, in dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn Jahwe sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Erde voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme des Rufens und das Haus wurde voll Rauch. Also so eine deutlichere Erscheinung Gottes, ist eine der deutlichsten Erscheinungen Gottes, wahrscheinlich da im Alten Testament. Und jetzt zurück nach Johannes Kapitel 12. Jetzt haltet euch bitte fest. Johannes 12 haben wir ja gesehen, Vers 36, 37, es geht da um den Herrn. Und jetzt schreibt hier Johannes in Vers 41, jetzt ist er wieder der Sprecher, ist er wieder Johannes jetzt, der das aufschreibt. Das hat Jesaja gesagt, weil er seine Herrlichkeit sah und redete von ihm. Denkst du, hä? Da war das Jesus, den Jesaja gesehen hat auf dem Thron. Also das ist die Konsequenz davon. Jesaja hat Jesus gesehen, auf dem Thron. Er hat Gott gesehen, natürlich. Er hat den Jahwe Zebaoth gesehen und Wir haben schon gelernt, dass man das oft gar nicht auseinanderhalten kann. Jesus, du bist das Wort, das Gott war. Johannes 1, Vers 1. Du warst in göttlicher Gestalt, Gott gleich. Philipper 2. In dir wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Kolosser 2. Du bist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Hebräer 1. Der Vater sagt zu den Engeln, betet ihn an. Betet ihn an, den Sohn. Also, das ist so absolut und so deutlich und so unwiderlegbar, dass es einfach für uns die Grundlage bietet. Die Grundlage für unseren Glauben ist, wer Jesus ist. Er ist tatsächlich der ewige Sohn Gottes, Gott selbst. Und in Offenbarung 5 haben wir schon gelesen, da lese ich nochmal, ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Und mit lauter Stimme sprachen sie, würdig ist das Lamm. Und das singen wir jetzt aus der Mappe. 2-mal. Bitte Frank, hilf uns da beim Klavier. Was für Nummer ist denn das in der Mappe? Ist das 47? 45 in der Mappe. Lasst es mal einstimmen in den Chor. Also lasst uns leise singen mit Zurückhaltung. Ihr wisst um unsere Situation, auch wenn ihr euch kaum halten könnt bei dem Lied. Singen wir das zweimal durch und machen wir einen Kanon, oder? Also Gruppe 1, das ist da, die Säule ist die Trennung. Hier ist die Gruppe 1 von euch aus rechts und da ist die Gruppe 2. Ja, tut mir leid, wir müssen wieder zurückkehren auf die Erde und hier in der Predigt weitermachen. Die Stelle aus Jesaja, die ist 2600 Jahre alt und Offenbarung 5 spielt in der Zukunft. Und wir heute beim Bruchbrechen sind wir halt sozusagen jetzt. Also ist immer das Gleiche. Wir sehen ihn noch nicht, wie er ist, aber die Zeit geht auch vorbei. Und wir haben gemeinsam, dürfen uns ermutigen, auf ihn zu blicken und im Glauben ihn anzubeten und ihm zu singen. Der Himmel ist die eigentliche Bühne und die Erde ist ein Nebenschauplatz, so darf ich mal mich wagen zu behaupten. Die ganzen himmlischen Wesen, die machen sich nicht den ganzen nur Gedanken, wie schaut es aus und was ist das und was macht der und wie entwickelt sich die Pandemie und wie ist der Börsenkurs von den DAX-Konzernen und so, sondern der Blick ist auf den Herrn gerichtet. Es gab aber eine Zeit, über die wir jetzt reden wollen und die für uns also wichtig ist, wo ich denke, da war es anders, da waren alle Augen des Himmels auf die Erde gerichtet, von der Geburt des Herrn an über sein Wirken bis zur Kreuzigung und Auferstehung. Und es ist die Zeit, in der Gott selbst den Himmel verlassen hat, um sein Rettungswerk zu vollbringen. Und bestimmt für viele Lieblingsstelle oder vielleicht das stärkste Konzentrat an diesen Aussagen haben wir in Philipperbrief im Kapitel 2. Da kommen wir nicht vorbei an dem kurzen Abschnitt im Philipperbrief im 2. Kapitel. Spricht der Apostel Paulus von der Gestalt, in der Jesus existiert hat, und über die Gestalt, die er angenommen hat. Ich lese mal ab Vers 6, Philipper 2. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Das ist die kurze Zusammenfassung von dem, was Jesus gewesen ist und was er für uns geworden ist. Bei uns auf Station, ich bin jetzt seit Februar auf einer neuen Station in Mainkofen, und da sind lauter junge Männer, die haben sich alle was angeeignet als Raub, was ihnen nicht gehört hat. Okay? Und wenn man das den Männern weggenommen hat, dann war das nicht so, dass es unrechtmäßig gewesen ist, sondern sie haben es wieder hergeben müssen. Und hier geht es darum, dass Jesus etwas besessen hat, nämlich seine Gottheit, seine Gottgleichheit, und die hat er nicht wie ein Raub besessen oder festgehalten, sondern die hat er selbst freiwillig hergegeben, obwohl er sie besessen hat. Das griechische Wort hier in Kapitel 2, Vers 6 kommt nur an der Stelle im Neuen Testament vor, das Wort für Raub. Das heißt so viel wie wegschnappen, wegreißen. Und diese Gottgleichheit, die hat er nicht festgehalten unrechtmäßig, sondern hat sie gegeben. Im Vers 7 und 8 haben wir zweimal sich selbst. Er machte sich selbst zu nichts. Er erniedrigte sich selbst. Ich habe also ein kleines Studium gemacht von den ganzen griechischen Wörtern. Das ist sehr aufschlussreich, was man in den Kommentaren lesen kann, aber das war mir dann eine Nummer zu hoch, also beschränken wir uns hier auf den deutschen Text. Das Wort, das hier steht für in Vers 7, sich selbst zu nichts machen, das heißt in anderen Übersetzungen, er entäußerte sich. Entäußern, ja, das war irgendwie also ein Lutherwort, was ich nicht so ganz verstehe, aber das heißt, es bedeutet, dass man sich völlig leer macht, dass man alles hergibt, was man hat. Entleeren, völlig aufgeben. Sich selbst zu nichts machen. Schlachter 2000 heißt es anders, da heißt es, er hat es nicht wie einen Raub festgehalten, Gott gleich zu sein. Also bei uns ist eigentlich der ganze Alltag mit den Kindern geprägt von, gib her, wer hat das? Sagen wir so, das darf man wahrscheinlich nicht laut sagen, aber wir haben vier Mädels, was meinst du, was da los ist? Das ist mein Pulli, das ist meine Hosen, wer hat meine Schuhe an, wer hat meine Handschuhe? Also bei den Jungs ist es eher so, wer hat mein Auto, wer hat mir das genommen, gib her, das ist meins. Das ist eigentlich so, das ist unser Leben. Ja? Es geht die ganze Zeit um irgendwas aneignen, was einem nicht gehört. Das wird hier sehr deutlich gemacht, dass Jesus in der Gestalt, in der Seinsweise, in der Form Gottes war und dass er gleich Gott war. Das Wort heißt gleich in Zahl oder Maß, also dasselbe Fassung, dasselbe, was Gott selbst ausmacht. Im Kolosserbrief heißt, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Also da steht eigentlich, er verkörpert Gott. Und das hat der Jesus aufgegeben. Wir haben hier das Wort für Gestalt dreimal. Er war in Gestalt Gottes, Vers 6. Er nahm Knechtsgestalt an, in Vers 7. Und er wurde der Gestalt nach wie ein Mensch erkannt oder befunden. Das bedeutet für Gott, sich völlig leer machen. Dass man ein Mensch wird wie du und ich und dass man die Gottheit niederlegt, nicht ablegt, aber doch irgendwie verleugnet oder für gewisse Zeiten in Anspruch nimmt. Und auch die Gottgleichheit wird hier verglichen mit einer anderen Gleichheit. Er war Gott gleich und er ist den Menschen gleich geworden, Vers 7. Also völlige, eine gewaltige Distanz, die der Jesus hier zurücklegt. Und er überlegt, was würde das für uns bedeuten? Also mir ist nichts Gutes eingefallen. Am Samstag waren wir wandern, war das gestern oder am Freitag? Thomas, Elke, wir waren wandern. Okay? Weil die wandern immer und wir wandern auch regelmäßig, aber halt nur einmal im Jahr oder alle 10 Jahre. Und da war jetzt ein kleiner Tümpel, da waren so ein paar so Froschleich, das Froschleich, wir lieben das, weil dann haben wir die immer so züchten und ausbilden, haben wir gedacht, ja, wenn ich da so ein kleines Froschei wäre, irgendwo im hinterletzten Tümpel, weißt du schon, wenn es mein Weg wäre, mich ganz auszuliefern, die Störche, die Fische, die Schlangen, die alle auf mich Jagd machen, das kann es auch nicht abbilden, also nichts kann das abbilden. Jesus ist der Schöpfer und der Herr des Universums ist so groß, weißt du, der spielt Ball mit den Galaxien. Und dann ist er zum Spielball der Geschöpfe geworden, freiwillig. Hat er sie völlig ausgeliefert. Da kann man nicht genug staunen und letztendlich ist ja eine Predigt, kann auch nur ein bisschen was vermitteln, wenn der Prediger schlecht drauf ist, dann denkt er, ja, das habe ich auch schon alles gewusst von Jesus. Jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen, aber da sitzen wir alle im gleichen Boot, dass wir uns immer wieder da mitnehmen lassen. Und dann sehen wir Jesus, wie er als Mensch gelebt hat. Ich habe mal so eine Sammlung gemacht mit allen Eigenschaften, die ich so gefunden habe. Er war bestürzt, er war voller Angst, er war innerlich zerrissen, er war enttäuscht, er war entmutigt, er war innerlich bewegt, voller Sehnsucht, erfüllt mit Todesangst. Und da haben wir eine sehr interessante Stelle, was bedeutet das? Also, er lernte, obwohl er Sohn war, Sohn Gottes, an dem, was er litt, den Gehorsam. Also es ist ein Prozess. Er hat gelernt zu gehorchen. Das ist ja das, was uns die ganze Zeit beschäftigt, was wir versuchen, seit der Geburt die Kinder einzutrichtern, Gehorsam. Gehorsam gegenüber dem Vater, Gehorsam gegenüber dem Vater und der Mutter. Und das hat der Jesus auch gelernt. Durch Leiden. Sie völlig da hineinzugeben, was es bedeutet, Mensch zu sein. Das hat er nicht vorher schon gewusst, wie das wird. Das muss er sich vorstellen. Dass er sich völlig darauf einlässt. Das war jetzt Hebräer 5, Vers 8. Ich möchte es vermeiden, dass er da und da rumblättert. Er musste in allem den Brüdern gleich werden. Hebräer 2, 17. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Und das Wort für Anteil nehmen, das ist das Wort Metecho, und zwar das benutzt man für Tischgemeinschaft. Also sozusagen, wir sitzen alle am Tisch und nehmen Teil an dieser Gemeinschaft. Und so hat Jesus an dem Menschsein teilgenommen, wie jemand am Tisch sitzt mit anderen zusammen. Am Menschsein hat er teilgenommen. Das war sein Weg. Jesus, und jetzt möchte ich, schauen wir mal, muss ich euch testen, ob ihr das wisst. Jesus versucht in allem doch, wie geht's weiter? Ohne Sünde. Versucht in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Das ist der nächste wichtige Punkt, den wir heute uns nochmal in Erinnerung rufen wollen. Der Sohn Gottes, der vollkommene Mensch, völlig Gott hingegeben, sündlos. Ich habe mal gezählt und nachgelesen, also dass Jesus gerecht war und ohne Sünde wird bezeugt. Letzte Woche haben wir es gehört vom Judas Iskariot, von Pilatus dreimal, von der Frau des Pilatus, der einen Albtraum gehabt und war total aus dem Häuschen, als sie aufgewacht ist, was da passiert, dass sein Mann die Finger von Jesus lassen soll. Von Herodes ist es bezeugt, von dem römischen Hauptmann am Kreuz, von dem Verbrecher, der an Jesus Seite hing, vom Gericht, wo er immer gestellt war, haben sie auch nichts gefunden, was der keine Sünde gefunden. Von Gott, dem Vater sowieso. Von Jesaja, von Paulus, von Johannes, von Petrus. Von all diesen Leuten ist die völlige Gerechtigkeit und Sinnlosigkeit von Jesus bezeugt worden. Und vielleicht das Erstaunlichste, von Jesus selbst. Also das ist ja schon allerhand, oder? Wer kann das überhaupt? Das ist von sich selbst behauptet. Also manche Staatsführer oder so, die total irre sind, die behaupten das auch, sie sind völlig, sie sind sozusagen die Höchsten und sind unfehlbar. Und da gibt es halt nur einen, der das wirklich kann. Und niemand hat bisher widersprochen oder gesagt, das ist eine Lüge, was der Jesus da sagt. In Johannes 8, Vers 46, in Johannes 8, 46 sagt Jesus, wer von euch überführt mich einer Sünde? Wer kann das? Wer von uns kann Jesus eine Sünde nachweisen? Gesagt wurde das vor 2000 Jahren, hat es bis jetzt irgendjemand bei Jesus eine Sünde nachgewiesen? Tatsächlich nein, weil das unmöglich ist. Die ist noch immer unbeantwortet, die Frage. Natürlich, wir beantworten sie. Nein, niemals. Und darum ist es so unwahrscheinlich klug, sich ganz auf Jesus zu verlassen. Das ist einfach so schlau. Das ist einfach, weißt du, wir sind sozusagen die Allerklügsten. Wir sind die Schlauesten. Mich freut es so, weil ich wollte irgendwie nie Lerner und außerdem bin ich nicht besonders schlau. Und dann mein bester Freund zum Beispiel in der 4. Klasse haben wir uns verabschieden müssen. Der ist ins Gymnasium, also der Arzt in München irgendwo, oder ist vielleicht, was ich wahrscheinlich ist er schon Oberarzt. Und wo bin ich gelandet? Soll ich sagen, wo ich gelandet bin? Jetzt zu der gleichen Zeit, wo er schon das Studium beendet hat, da bin ich in einer 3 Quadratmeter Mansardenwohnung gelandet. Mit einem Einbauschrank in einer WG mit einer Jurastudentin. Bin ich in die Arbeit gegangen, habe ein bisschen gejobbt in einem Pilzpub und so. Da habe ich mir gedacht, das ist doch alles sinnlos, was die da draußen machen, das ganze Rödeln und Lernen und Arbeiten. Einfach total sinnlos, die Sinnlosigkeit vor Augen. Ich war immer so ein Chaot im Vergleich zu meiner Geschwister, Karriere, heiser bauen, Firmen gründen. Das war irgendwie alles für mich, nein, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Und Karl, kannst du dich erinnern, also wie ich damals mich bekehrt habe in meiner WG, da habe ich in einem anderen Zimmer gewohnt, das war noch größer. Aber ich bin dann aus dem Gang gezogen, da war dann so ein Dachstübchen, das war dann meine zweite Unterkunft für 100 Euro oder 100 Mark. Aber ich bin total begeistert, weil in 1. Korinther 1, Vers 26, da kann ich mich so schön wiederfinden, wenn Paulus darüber redet, über wahrliche Weisheit, was wirklich zählt im Leben. Seht eure Berufung, Brüder. Und damit meint er, schaut euch mal um in der Gemeinde in Korinth, schaut euch mal um, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Und ich schaue mir jetzt einmal um. Also ich habe schon von mir erzählt, was ich für ein Chaot bin. War und immer noch bin. Aber wenn ich mir jetzt so umschaue, also wo sind die Edlen? Also Zahnradler, Zimmerer, keine Ahnung, was wirst du Grundschullehrer? Ja, du bist dann nicht einmal fertig. Also Lagerist und Polizist, ja, das ist schon nicht schlecht, aber Sozialarbeiter, Elektriker, da haben wir gute Mittelschicht. Ja, es gibt auch ein paar Ingenieure, aber gut, meine, die haben halt Glück gehabt. Die haben irgendwie Bestechung gemacht oder sowas. sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zunichte mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nichts ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm kommt es, dass ihr in Christus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das bleibt uns übrig, wir rühmen uns des Herrn. Und sonst haben wir nichts zu bieten. Das ist alles und das reicht. Und das ist das Einzige, was bleibt und was zählt. Und wir wollen noch kurz jetzt das, was wir gehört haben, wer der Jesus ist und was er getan hat und wie er sich erniedrigt hat, noch ganz kurz anwenden. Weil der Johann hat uns ja so ein Theologiebuch gegeben als Vorbereitung auf die Predigten, aber ich habe fast nicht so richtig drin gelesen, aber ich werde es noch tun. Und da ist halt so, da gibt es immer bei den Kapiteln dann eine Anwendung. Okay? Es sind Predigten durch den Westminster-Katechismus und dann immer so die ganzen, was wir glauben und dann die Anwendung. Und ich bin so glücklich, weil manchmal ist einfach schon der Blick auf den Zusammenhang so eine tolle Anwendung. Wenn wir nochmal Philipper 2 aufschlagen, und dann haben wir fast fertig, also 12 von 14 Seiten haben wir schon. Immer noch ausreichend Zeit haben, nachher gemeinsam den Herrn zu loben und Brot und Wein zu nehmen. Also Philipper 2 nochmal. Und das ist eigentlich, denke ich mal, das ist komisch. Das ist bei manchen Sachen so. In Epheser 1 ist es auch so. Und hier in Philipper 2 ist es auch, dass dieser gewaltigste Abschnitt über Jesu Größe und Erniedrigung, dass es für Paulus nur ein Beispiel ist, was wir tun sollen. Er redet gar nicht von Jesus in dem Kapitel. Sein Thema ist nicht die Größe Jesu und seine Erniedrigung, sondern sein Thema ist, wie wir uns in der Gemeinde verhalten sollen. Das ist sein Thema. Okay? Schauen wir mal hier, 2 Vers 1. Das ist sozusagen der Schock der heutigen Predigt. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeine Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, also wenn das schon in eurer Gemeinde vorhanden ist, unter den Geschwistern, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und jetzt kommt das Beispiel. Also für unser Gemeindealltag gibt es in der Bibel ein gutes Beispiel. Schauen wir Jesus so, der war Gott und ist der Niedrigste geworden. Und so sollen wir miteinander umgehen. Das ist eigentlich der Grund für dieses zweite Kapitel. Und das ist ja eine krasse Anwendung. Im Gemeindealltag mach es wie Christus. Schau, wie er sich unterordnet hat. Wie er den anderen oder uns höher achtet als uns selbst. Also das ist total eine wichtige Lektion für mich. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel zurückschaue auf mein Leben, wer ich mal war, und wie ich dann gläubig geworden bin. Ich kenne einige Brüder, junge Brüder, aus der Bibelschule besonders manchmal. Da ist es einfach so, wenn man jung und dynamisch und strebsam ist, und dann kommt man zum Glauben und dann ist man auf der Bibelschule, dann denkt man sich, jetzt machen wir eine richtig Karriere. Eine christliche. Ja? Es wird einfach alles plötzlich christlich, aber manchmal ist der Antrieb, dass man was wird und dass man toll dasteht, das machen wir noch genau der gleiche. Das sagt auch der Jesus. Und im Laufe der Jahre und Jahrzehnte baut sich das immer mehr ab, hoffentlich, dass man sich nicht verrennt. Dass man sozusagen da ausbrennt im guten Sinne, das eigene weg ist. Und das ist bei mir genauso. Ich hoffe auch bei dir. Also immer länger, wo ich jetzt in Huttern bin, kann es euch ja ehrlich sagen, Ich sitze da rum und denke mir, also was soll ich jetzt noch machen in der Gemeinde? Ich bin so chaotisch, ich habe keine Motivation, ich bin schwach und studiere die Bibel zu wenig und bin einer ältester Hilfe. Und dann sage ich zum Johann, und dazu gesagt, Johann, ich muss irgendwie, also ich muss das ohne mich machen. Ich entsprich dem oft innerlich nicht mehr. Und das ist vielleicht ein großer Prozess, wo man einfach durch muss und gedemütigt wird, um tatsächlich zu schauen, was ist der Herr und was ist einem aus einem selbst, damit man wirksam noch immer, vielleicht auch, wenn man über 50 ist, noch im Herrn was Gutes tun kann. Gestern, am Freitagabend, war ich gerade unterwegs zur Arbeit, da ruft mir der Thomas an, das ist ein Ältester in der Gemeinde in Oberbayern. Und dann haben wir ein bisschen so geredet und er wollte wissen, wie es uns so geht in Huttern, in der Gemeinde, in Corona-Zeiten. Und er hat ein Beispiel erzählt. Die haben immer so ein Regio-Treff, da treffen sie verschiedene Gemeindeleiter aus Oberbayern. Früher war ich da auch dabei, als wir noch in Traunreuth waren. Und da hat er von der Gemeinde erzählt, die haben den Gottesdienst geteilt während der Corona-Zeit. So wie wir, also zwei verschiedene Gottesdienstzeiten, um 9 Uhr und um 11 und so. Aber es hat sich so eingespielt, dass in der einen Gruppe waren eher so die Corona-Leugner, und in der anderen so die Corona-Angsthasen. Ja, oder sage ich mal ganz überspitzt gesagt. Und jetzt haben sie die sozusagen die zwei Gruppen über die Zeit hinweg so weit auseinander entwickelt, dass es total schwierig ist. Das ist Wahnsinn, oder? Ja, das hätte uns auch passieren können. Dank Gottes Gnade, weißt du, da sitzen wir jetzt wieder da, aber das kann man das sehr gut vorstellen, wie das abläuft. Da sind ein paar laute Stimmen, die vielleicht irgendwie polarisieren wirken in der Versammlung, die einen in die Richtung, die anderen in die, dann ist eine Corona-Krise gerade das Richtige. Da bin ich schon dankbar, dass wir nicht in dieser Lage stecken. Also die Heilung für all die Gemeindeprobleme grundsätzlich, das ist der Text. Das ist die Anwendung für heute. Wenn jeder so Jesus nachahmt, wie er gehandelt hat, dann haben wir die Probleme nicht. Dann haben wir das nicht. Sondern dann regiert die Demut und das Miteinander und des einen Sinnes. Und dann ist Eigennutz oder eitle Ruhmsucht, hat dann keinen Platz. Das war der Wunsch von Paulus, ganz und gar. Und da habe ich mit einem Bruder gesprochen letzte Woche aus unserer Versammlung und der hat zu mir gesagt, Franz, mein Gewissen ist beschwert, weil wir singen. Okay? Wir singen mit schlechtem Gewissen. Das finde ich eigentlich bedenkenswert. Denn ich habe jetzt da eigentlich so in letzter Zeit da nicht drüber nachgedacht, weil ich habe ein bisschen ein weiteres Gewissen und vielleicht haben andere so ein Gewissen, dass sie sagen, jetzt sagen wir es einmal an den Start. Wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Und ein anderes Gewissen sagt, oh Herr, vergib, dass ich nicht singe. Ja, tut mir leid. Oder ein schlechtes Gewissen, weil er nicht singt. Und der andere ein schlechtes Gewissen, weil er singt. Und so weiter. Also bestimmt ist es auch in unserer Versammlung mehr oder weniger der Fall, oder? Ich glaube, jeder von uns kämpft irgendwie, was ist richtig, was ist falsch. Das ist wichtig, dass wir das äußern, dass wir sagen, wie es uns geht. Und zum Beispiel bei meiner Frau ist genauso. Wir haben zum Beispiel da unterschiedliche Meinungen in unserer Ehe. Zum Glück bin ich keine Frau. Da sitzen wir einfach durch. Na, schmarrn, aber da reden wir drüber und wir haben uns irgendwie, also das ist jetzt kein Streitpunkt, aber sogar in unserer Ehe haben wir da ein bisschen unterschiedliche Ansichten. Ist es gut zu singen? Also du hast halt lauter gesungen wie ich übrigens. Also das ist nicht aufzulösen. Das ist nicht aufzulösen. Und wenn jetzt Verfolgung kommt und zum Beispiel der Staat uns verbietet, dass wir uns über 50 Personen versammeln oder über 20, die vorher immer irgendwo sei, in Russland oder in anderen Regimen oder wo auch immer, oder beim Nazireich war ja nie so offensichtlich. Es war immer irgendwie mit Argumente. Ja. Da hat die Anwältin vom Nawalny hat er so einen Protestbrief ins Gefängnis gebracht, wo der Nawalny inhaftiert ist und wollte das einreichen als Antrag, irgendwie so, wie es in den Nachrichten erklärt. Dann haben die das Schreiben nicht angenommen, die Gefängnisleitung, weil sie gesagt haben, es kann über das Blatt Corona übertragen werden. Die haben immer eine Ausrede. Das ist Wahnsinn. Und da ist halt, weißt du, wir denken mal aus dem Westen, das ist offensichtlich, so geht es ja nicht. Aber dreht es mal um. Also das ist nicht zu durchblicken. Also was uns hilft im Miteinander, immer wieder Römer Kapitel 14 und 15. Das musst du lesen, das musst du wissen. Römer 14 und 15, die zwei Kapitel, die klären das Thema, wenn es unterschiedliche Gewissen gibt, unterschiedliche Ansichten in der Gemeinde. Total wichtig. Und auch wichtig ist, dass man die Verantwortung abgibt an die Ältesten. Weil die haben gesagt, lasst uns vorsichtig leise singen. Wer Freiheit dazu hat, die tragen die Verantwortung. Also ich bin total dafür, dass der Johann und der Walter, dass die ins Gefängnis wandern, wenn die Polizei eines Tages kommt. Wir stehen dazu. Wir beten dann für euch. Die Gemeinde, die hat keinen Schalter aus und ein bei den Themen, sondern die Gemeinde hat einen Dimmer. Und beim Dimmer ist so, sitzt auf der Couch, sagt deine Frau, kannst du mir das Licht ein bisschen dimmen? Und dann dimmt sie und sagt, nein, ist ein bisschen zu dunkel, geht so, nein, ist ein bisschen zu hell. Verstehst du? Und so ist es praktisch so, wahrscheinlich bei bestimmten Themen oder vielleicht bei allen Themen ist bei uns die Dimmer-Einstellung bei jedem ein bisschen anders. Also wenn wir sagen, ein bisschen lauter singen, sagt er, nein, ist es mir schon zu laut. Mir ist es leise, dir ist es laut. Versteht ihr das? Das muss man im Blick haben. Es gibt nicht einen Aus- oder Einschalter, richtig oder falsch, sondern es ist immer irgendwo unterschiedlich. Und übrigens, Gott beurteilt deinen Glauben und dich nach dem, wie du bist. Der beurteilt einen Walter anders wie einen Karl. Weil eure Gewissen sind unterschiedlich, euer Leben ist unterschiedlich, das ist tatsächlich so. Da sagt jemand, Herr, was ist mit dem Sepp? Dann sagt der Herr, was hast du für Probleme mit dem Sepp? Was ist mit dir? Ich gebe dem Sepp schon klar. So steht in Römer 15, Kapitel 14 und 15. Ich bin sehr dankbar, also, wie es so in unserer Gemeinde weitergeht. Es geht ja immer, die Frage ist ja immer, was bringt die Zukunft? Wir gingen das 10 Jahre so einen Ruckzuck vorbei und beim Ältestentreffen haben wir festgestellt, ich habe mir überlegt, schau mal, der Walter ist so ungefähr 65, ich bin so 50, der Johann ist so 35. Johann trifft sich so mit den 20-Jährigen und die 20-Jährigen, die kümmern sich so um die Jungen, also hast du so 15 Jahre Etappen. Ja? Dann muss die ganze Zeit, das ist gut, wenn es die ganze Zeit so weitergeht. Dass dann die Jungs, die jetzt 20 sind, in 15 Jahren Älteste werden, das ist toll. Machen wir so weiter und bewahren wir den Frieden und die Einheit. Und manche habe ich so eine Bibelverskarte gegeben, das sind einfach Eigenschaften Jesu. Wenn es euch eine Hilfe ist, ist es dann für die Anbetung. Lassen wir jetzt, gehen wir jetzt so einfach, machst du noch mal so einen Break dazwischen, Simon, ist da noch was, vor dem Brotbrechen, kommt da jetzt noch was?
Nein, ich habe nicht nur gerade eine Einleitung, das Raum ist
dafür. Das machst du. Okay. Und dann, und mir ganz wichtig, diese Gesinnung, das ist die Anwendung für heute, die Gesinnung, die auch in Christus Jesus war, die, wenn wir anziehen, lasst uns so daran arbeiten, dann sind wir bewahrt vor Spaltung und Streit und Schwierigkeiten. Und jetzt machen wir da weiter.